Kooperation zwischen Startups und Mittelstand kann funktionieren, sollte funktionieren, ist mit Sicherheit, wenn man in die Zukunft blickt, auch erforderlich, um halt auch weiter automatisieren, um produktiver zu werden. Machen es genug? Nein.
Dieser Podcast ist für die Menschen, die in mittelständischen Betrieben Verantwortung übernehmen wollen, die auf der Suche sind nach Ideen, wie man all die Herausforderungen meistern kann, die auf die Betriebe zukommen, um sie zukunftsfähig zu machen für diese schwierigen Aufgaben, die vor uns liegen. Wir kümmern uns in den nächsten 15 Minuten vor allen Dingen um die Themen der KMU, der kleinen und mittelgroßen Unternehmen, von Personal über Digitalisierung und all das andere. Viel Spaß dabei! Deutschland ist ein sehr besonderer Wirtschaftsstandort, eben weil wir den Mittelstand haben. Wir sind sehr dezentral und so heißt die Veranstaltung Hinterland of Things auch, wie sie heißt. Aber wie man genau auf den Namen Hinterland kommt und was hinter der Founders Foundation steckt, die das Ganze hier ausrichtet, das berichtet mir jetzt sozusagen der Co-Founder der Founders Foundation und der CEO Dominik Groß. Dominik, ich grüße dich. Hallo.
Hallo.
Ja, wir sind jetzt hier inmitten von 2.500 Menschen in der Stadthalle in Bielefeld. Bist du ein bisschen stolz auf, naja, die Veranstaltung, wie sie in diesem Jahr ist? Sie ist ja nochmal deutlich gewachsen im Vergleich zum Vorjahr.
Ja, ich bin auf jeden Fall stolz. Also wir haben eine großartige Veranstaltung heute. Ich blicke in sehr zufriedene Gesichter. Ich glaube, hier sind auch einige Beziehungen wieder entstanden zwischen neuen Startups und alten etablierten Unternehmen und das ist genau das, was wir wollen und von daher sieht das momentan ganz gut aus.
Ich durfte gerade das Panel moderieren mit Bertelsmann, mit Goldbeck, mit Seidensticker, also große etablierte Namen. Mhm. Auch von größeren Mittelständlern und im Publikum, naja, das war sehr gemischt. Also was für Menschen laufen hier rum?
Genau, gemischt ist das richtige Stichwort, weil genau das ist das, was wir möchten. Wir haben die Startup-Unternehmer vor allem mit dem B2B-Fokus, die jetzt gerade ihre Startups aufbauen. Also das heißt, dass die häufig nicht älter als 3-4 Jahre an ihrem Startup schon arbeiten, also noch in der Series A oder Seed-Phase unterwegs sind. Wir haben die Familienunternehmer von, sag mal, mittelständischen Familienunternehmen, die so bei 20, 30, 40 Millionen Umsatz anfangen, bis zu den großen Familienunternehmen, also 5, 6, 7, 8 Milliarden oder du hast eben Bertelsmann angesprochen, dann sind wir schon bei 20 Milliarden. Da sind die Vertreter und auch die Familienunternehmer selbst hier vor Ort und wir haben natürlich sehr viele Digitalexperten.
Die Founders Foundation, vielleicht müssen wir erklären, was macht ihr genau?
Genau, wir bauen die nächste Generation von Tech-Unternehmerinnen auf. Na, die Unternehmerinnen bauen wir nicht auf, die bilden wir aus und daraus entstehen dann Startups, die wir mit aufbauen. Und das ist entsprechend unser Kern eigentlich. Das heißt, wir fangen in der Frühphase an, mit einzelnen Talenten zu arbeiten, an ihren Ideen, mit Co-Founder-Matchings und bilden sie über verschiedene Formate aus, bis daraus Startups entstehen, bis sie zum ersten Mal ihr Produkt verkaufen können, die ersten Umsätze erzielen, Investoren bekommen, um dann tatsächlich die Technologietreiber dann auch hier in der Region im Hinterland of Things zu sein.
Und dann ist die spannende Frage, wie machen die Unternehmen, die jungen Unternehmen weiter, schneller Exit? Mhm. Oder eben auch eine Kooperation mit Mittelständlern. Ich glaube, das spielt ja auch eine große Rolle, weil ihr verbindet diese beiden Welten hier. Ja,
absolut. Und ich würde erstmal sagen, alles erlaubt. Also wird ein Exit immer nicht so schlecht reden, weil teilweise profitieren auch bestehende Unternehmen davon, wenn sie halt Startups akquirieren können. Ob jetzt die Technologie oder tatsächlich auch um die Zusammenarbeit mit den Menschen, die diese Technologie halt vorangebracht haben. Aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich noch viel lieber die Geschäftsbeziehung. Das heißt, ein Startup entwickelt eine Technologie und das mittelständische Unternehmen kann genau diese Technologie einsetzen, um entsprechend produktiver zu werden.
Wenn ich dich jetzt frage, tun das genug mittelständische Unternehmen? Dann wirst du wahrscheinlich sagen, nee, sonst bräuchte es ja die Veranstaltung nicht, oder?
Es tun nie genug. Aber fairerweise gibt es Vorreiter und das ist ja das Entscheidende. Also es gibt einfach Erfolgsbeispiele, wo wir sehen können, dass beide Parteien was davon haben, wenn sie zusammenarbeiten. Und natürlich gibt es Vorreiter bei den großen Unternehmen, die Milliardenumsätze machen. Es gibt aber auch Vorreiter bei, ich sag mal, Unternehmen im eher zweistelligen Millionenbereich bei den Umsätzen. Und das ist das Wichtige. Das heißt, Kooperation zwischen Startups und Mittelstand kann funktionieren, sollte funktionieren, ist mit Sicherheit, wenn man in die Zukunft blickt, auch erforderlich, um halt auch weiter automatisieren, um produktiver zu werden. Machen es genug? Nein.
Warum ist es erforderlich? Also ist, weil die Technologie einfach so komplex wird?
Ja, also erstmal werden die Innovationen immer schneller. Und wenn ich ein Kerngeschäft habe, habe ich einfach schlicht nicht mehr die Zeit, alle Innovationen mitzugehen und mich mit allen Innovationen auseinanderzusetzen. So, dann haben wir in Deutschland das Problem, dass wir schrumpfen. Ja, also wir haben irgendwie den demografischen Wandel, wo die ganzen Boomer jetzt in Rente gehen, uns Fachkräfte fehlen. Wir wissen, dass wir das über Einwanderung so schnell nicht regeln werden. Also ist die Frage, wie bleiben wir eigentlich weiter produktiv? Also die Produktivität in Deutschland sinkt einfach. Künstliche Intelligenz ist ein Thema, was die Produktivität wieder zum Steigen bringen lassen könnte. So, und jetzt weiß man aber auch, wenn man in einem mittelständischen Unternehmen sitzt und man in der eigenen IT-Abteilung jetzt nicht die Entwickler hat, die eigene KI entwickelt und eigene Lösungen entwickelt, muss man auf externe Lösungen zurückgreifen. Und dann sind es in diesem Fall häufig Startups, die helfen können.
Du hast eben sehr schön beschrieben, wie ihr die jungen Menschen unterstützt. Zumeist junge Menschen, Startups werden nicht nur von Jungen gegründet, ganz im Gegenteil.
Das stimmt, ja.
Also tatsächlich auch Ältere. Also ich glaube, es gibt ja auch Statistiken, die auch ganz klar sagen, in den USA ist es fast noch mehr als in Deutschland, dass ältere Gründerinnen und Gründer, dass deren Startups noch mal mehr erfolgreicher sein können durchaus, ne?
Ein Durchschnittsalter ist, glaube ich, in Deutschland 35,7 oder so von erfolgreichen Gründern. Erfahrung hilft. Und das sehen wir auch bei uns. Wir haben natürlich Gründer, die direkt aus dem Studium kommen. Denen hilft häufig die positive Naivität, weil die sich nicht damit auseinandersetzen, dass etwas nicht funktionieren kann, sondern die probieren es einfach aus. Und das hilft gerade bei Innovationen. Wir haben aber auch einen Gründer, der mittlerweile schon über 50 ist, ja, der jahrelang die guten Ideen in die Schublade seines Chefs geschoben hat und jetzt gesagt hat, ich mach's mal selbst.
Kann ja auch funktionieren, auf jeden Fall. Gibt es denn genug, vor allem auch junge Menschen, die diese Verantwortung nehmen, die da Lust drauf haben, mit denen ihr dann arbeiten könnt, in Anführungszeichen? Oder siehst du das, was hier oft proklamiert wird, naja, es ist schon schwieriger und viele gehen dann doch vielleicht in eine Verwaltung und diesen sichereren Weg in diesen ja auch nicht ganz einfachen Zeiten?
Ja, das ist eine Sache, an der wir stark arbeiten müssen und auch stark arbeiten. Also ich sehe schon den Punkt, dass wir im Schulsystem, im Hochschulsystem und im Ausbildungssystem dazu neigen, die unternehmerischen Kompetenzen nicht ausdauernd genug zu fördern und zu unterstützen. Also wenn ich jetzt an Mut denke, an die Fähigkeit, Sachen auszuprobieren, die Möglichkeit mal zu haben, zu scheitern und es dann wieder zu verändern und anzupassen. Das lässt zum Beispiel unser Schulsystem gar nicht so zu. So, das sind aber unternehmerische Kompetenzen, die super wichtig sind. Also es ist nicht immer zwingend der Wirtschaftsunterricht, sondern vor allem die Kompetenzen, die dahinterstehen, die man fördern muss. Da sind wir in Deutschland nicht gut genug. Und das heißt im Umkehrschluss, wir brauchen einfach auch Workshops und Weiterbildung, wie wir sie zum Beispiel in der Founders Foundation anbieten und halt auch die Räume und die Möglichkeiten, um genau diese Kompetenzen, die viele Menschen trotzdem haben und viele Talente haben, die wieder zu entfalten.
Da gehe ich doch mal rein. Welche Kompetenzen sind das? Welche Art von Workshops, welche Inhalte werden denn da bei euch gespielt, gelehrt, wie man das auch mal nennen möchte, wo ihr sagt, das hilft, damit am Ende die Startups mit dem Mittelstand auch viel effektiver zusammenarbeiten können.
Genau, also erstmal ist mir immer wichtig, dass wir sagen, wir machen das case-basiert. Das heißt, die Teams müssen alle an einem praktischen Case arbeiten, damit das auch mal real wird. Dann arbeiten wir nach der Lean-Startup-Methode. Also das heißt, die bauen etwas, dann wird es getestet, von den Ergebnissen lernt man und aus dem Gelernten adaptiert man das und testet es wieder. Das ist so ein Kreislauf. Das kann man sehr methodisch machen. Das hilft den Teams ungemein und damit wird natürlich auch die Kompetenz gefördert. Psychologische Sicherheit ist ein sehr wichtiger Punkt, weil Angst ist häufig etwas total Irrationales. Ne? Man muss in Deutschland überhaupt keine Angst haben, Unternehmen zu gründen, weil gerade im Startup-Bereich, was soll passieren? Ja, also wenn ich aus der Universität komme, wie hoch ist eigentlich meine Fallhöhe? Also das ist ja keine rationale Angst, die die Leute in die Verwaltung treibt, sondern das ist ja eher ein emotionales Sicherheitsbedürfnis. Und wir haben natürlich mit einem sehr starken Innovationsökosystem in der Founders Foundation vielen Gründern, die dann auch vor Ort sind, die Möglichkeit, dass wir genau diese emotionale Stabilität auch geben können und die Angst nehmen können, weil man einfach links und rechts sieht, da sind Gründerinnen und Gründer, die sind jetzt auch nicht unbedingt schlauer als ich selbst und die machen das trotzdem sehr erfolgreich und dann traut man sich auch selber, dass man sagt, ich mache das jetzt auch mal.
Ist ein Teil auch, sie darauf vorzubereiten, was an Bürokratie auf sie zukommt eventuell, weil das ist natürlich etwas, was man bei den etablierten Mittelständlern oft beklagt, dass es mehr geworden ist und das Gründen von anderen Ländern auch ein bisschen einfacher ist? Oder ist das gar nicht, wird das überschätzt, das Thema? Da gibt es so viele andere wahrscheinlich, ne?
Ja, also ich finde immer, man sollte am Anfang nicht die ganzen schlechten Themen immer nach vorne stellen. Ne? Weil wenn wir beim Gründen über Bürokratie sprechen und über Risikomanagement sprechen und wann es sonst noch alles passieren könnte, wo bleibt denn da der Spaß? Ich meine, man merkt das schon früh genug. Jeder, der in Deutschland mal eine UG oder eine GmbH angemeldet hat, der weiß sofort, welche Briefumschläge als erstes in dem Postfach unterwegs sind. Und das ist nicht das digitale Postfach, sondern in dem Fall tatsächlich noch die klassische Mailbox. Und das ist in Deutschland schon ein Hemmnis und das zieht sich aber wie ein roter Faden durch alle Bereiche. Also das geht ja nicht nur zu dem Thema Unternehmensgründung. Der ganze Mittelstand kann da ein Lied von singen, mit welchem Aufwand man eher die Bürokratie in Deutschland auch bearbeiten muss.
Nehmen wir eigentlich stark genug wahr in der Gesellschaft, Politik, dass Gründerinnen, Gründer der Mittelstand von morgen sind. Also dieses Claim-Ding Mittelstand ist ja so wahnsinnig beliebt. Aber wenn irgendwo jetzt Übernahmegeschichte, also wenn einfach die Nachfolge nicht geklärt ist, es werden Firmen auch mal aus welchen Gründen auch immer dann einfach nicht mehr weiter existieren, muss von unten ja was nachkommen, oder? Ist das wirklich allen so klar, dass man dafür auch genug Startups mal braucht?
Ey, das ist, glaube ich, kein klar. Also wie so häufig, wenn die Sachen etwas abstrakter werden, dann ist das, glaube ich, in der Breite der Gesellschaft, wenn man tiefer drüber nachdenkt, kommt man natürlich sehr schnell auf den Punkt. Aber ich glaube, das ist nicht immer in den Überschriften auch und damit in den Köpfen der Leute verankert.
Jetzt komme ich nur auf den Namen zurück, Hinterland of Things. Wie kamt ihr auf Hinterland? Welche Idee steckt hinter diesem Namen?
Ja, also tatsächlich die Idee dahinter steht, dass Hinterland ja eine Flächenregion beschreibt. Und es ist so, dass wir Ostwestfalen-Lippe ja durchaus, ich glaube, mit ruhigem Gewissen als Flächenregion bezeichnen dürfen. Und es gibt in Deutschland zahlreiche von diesen Flächenregionen. Also jetzt haben wir ja nicht ganz so viele Millionen Städte, aber dafür ein sehr ausgiebiges Hinterland. Genau in diesem Hinterland sitzt aber das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Da sitzt die wirtschaftliche Substanz. Zudem funktioniert Hinterland mehrsprachig. Also das heißt, in Portugal, in Frankreich und selbst im Englischen heißt es auch Hinterland. Das hat uns total gefallen. Und das Of Things dabei ist ein bisschen doppeldeutig, weil es geht einerseits um die Dinge, die hier wirklich produziert werden, aber andererseits kommt es auch aus der Wortkreation von Internet of Things, wo halt die Connectivity zwischen dem Digitalen und den Produkten entsteht. Und deswegen haben wir gesagt Hinterland of Things. Und weil Bielefeld auch so ein Standort ist, der irgendwie auf der einen Seite weiß, was er kann und auf der anderen Seite auch genau weiß, dass er nie eine Metropole wird und trotzdem damit ganz gut dealen kann. Also das Selbstbewusstsein hat, aber auch nicht irgendwelchen Ansprüchen hinterherrennen muss, fanden die Wortschöpfung angemessen und ganz gut.
Ich persönlich auch und vor allem ist ja ein wichtiger Gedanke dahinter, egal ob in der Was Startups angeht, ist Deutschland genauso dezentral. Da gibt es ja nicht das eine Berlin, sondern es gibt viele Orte, wo was passiert. Ist ja auch anders als in anderen Ländern und das gilt ja auch für den Mittelstand, oder?
Ja, absolut. Also das ist definitiv, der Mittelstand ist anders als in anderen Ländern, viel breiter vertreten. Das ist bei den Startups so und die eigene Identität ist halt immer das Wichtige. Also das ist, wenn ich jetzt in Lissabon wohne, dann weiß ich, ich habe schönes Wetter, die Sonne scheint, das Wasser ist vor der Tür und das zieht Talente an. Bielefeld ist das Wetter okay.
Heute super.
Heute super. Und dann sind es halt die anderen Dinge, die Leute halt in die Stadt ziehen. Und die darf man ja durchaus auch nach vorne stellen.
Absolut. Also wir haben nicht das Paris wie Frankreich mit all dem drumherum, wo sich wahnsinnig hoher Prozentsatz eben erschöpft, sondern wir müssen in Deutschland, um die Sachen voranzubringen, einfach lokaler denken, oder?
Ja, absolut. Also tatsächlich ist es so, Deutschland ist ja verteilt in 38 Regierungsbezirke und keiner dieser Regierungsbezirke hat einen größeren Teil als Anteil als 8% am Bruttoinlandsprodukt. Also die Region rund um Paris, die du gerade angesprochen hast, die hat einen Anteil von 30% am Bruttoinlandsprodukt in Frankreich. Die Ile-de-France heißt ja die Region rund um Paris mit Paris drin. Und in Deutschland halt wirklich keiner der 38 Regierungsbezirke über 8%. Und wenn man sich das mal irgendwie auf einer Deutschlandkarte vorstellt, dann weiß man halt, in allen Ecken und Enden gibt es halt die verschiedenen Unternehmen, die ihren Anteil haben. Und das ist das Tolle. Ne? Das ist dann, damit gibt es halt eigentlich auch keine abgeschiedenen Ecken in Deutschland, sondern überall gibt es halt dann spannende Unternehmen, die man finden kann, die irgendwie ja doch spannende Dinge auch herstellen. Und das macht ja irgendwie die Wirtschaft auch aus.
Wäre eigentlich schön, wenn die Founders Foundation die Hinterland of Things eigentlich in 20 Regionen in Deutschland machen könnte, aber ich glaube, so groß seid ihr nicht, ne?
Ja, die Frage ist, wer will das als Franchise betreiben, weil nachher müssen es ja auch immer Menschen machen und mein Tag lässt zumindest nicht noch mehr Arbeit zu.
Aber die Idee dahinter ist, glaube ich, exportfähig innerhalb Deutschlands.
Ja, das definitiv.
Wenn du dir was wünschen kannst, wo steht ihr in, ich sag mal, 5 Jahren, also wenn KI noch vielleicht eine andere Rolle spielt, also wo ist dieser Zusammenarbeit Mittelstand-Startups, wenn es richtig gut läuft, in 5 Jahren, und was macht uns auch Mut für diesen Standort Deutschland?
Also generell wünsche ich mir schon eine sehr erfolgreiche Wirtschaft in 5 Jahren in Deutschland, weil auch jetzt mit den Ergebnissen der Europawahl hilft es einfach, wenn man positive Zukunftsaussichten hat, eine florierende Wirtschaft hat und es den Menschen gut geht. Von daher ist das natürlich auch schon ein Wunsch, den ich mit habe und wo ich uns auch sehe mit den Arbeiten, die wir machen, dass wir einen Einfluss darauf nehmen können, dass wir die Wirtschaft nach vorne bringen. Ich sehe uns deutlich automatisierter. Das heißt, dass wir auch als Menschen mehr Zeit haben für die Dinge, auf die wir Bock haben, weil die Sachen, auf die wir weniger Lust haben, automatisiert werden können und dementsprechend mehr Zeit für Kreatives zum Beispiel bleibt, für die Interaktion miteinander und für das Persönliche. Und tatsächlich ist es für mich schon auch so, dass ich mir... Ich wünsche, dass wir nochmal so 1-2 Unicorns hier auch an dem Standort Bielefeld haben, wo man dann auch den Rest von Deutschland zeigen kann. Das sind jetzt Unternehmen mit Milliardenbewertung, die auch dann entsprechend in diese Liga vorgestoßen sind.
Dominik, dann drücken wir dem Standort die Daumen, euch die Daumen. So subjektiv darf ich als Journalist da mal die Daumen drücken. Natürlich begeistert auch von der Veranstaltung hier selbst. Ich glaube, wir nehmen hier echt viel mit und ja, sagen auch dem Mittelstand, der uns zuhört, ja, guckt euch auch mal die Startups bei euch in der Gegend an und seid offen, weil die Zahlen, das muss man ganz ehrlich sagen, waren die aktuellen jetzt auch rauskamen, nicht so dolle. Es geht leicht zurück, die Investitionen des Mittelstandes. Das mag krisengeschuldet sein, sollte ein Ausnahmejahr bleiben. Davor sah es ja auch lange Jahre sehr gut aus. Dominik, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Das war Mittelstand Reloaded, der Podcast für KMU der DUB Unternehmermedien. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage: Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.